Ladies und Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich bei der nächsten Folge der Nerdshow. Und ich begrüße natürlich, wie immer, wir versuchen das jetzt grundsätzlich zu handeln, dass wir auf jeden Fall aufnehmen. Aber heute Sebastian, Carlo, Manuel, ich, Oliver, alle da. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren.
Moin.
Moin, moin.
Hoi, hoi.
Ja. Ja, ungeplante kleine Sommerpause gewesen, ne?
Ja, so ist das halt. Ich hab ja auch meine Zähne verloren.
Du hast es gesagt.
Das ist eine Geschichte, die ich vielleicht am Ende erzähle, wenn alle wissen wollen, wo diese Lücke herkommt. Dann
die wollen wir alle hören, die Geschichte.
Ja.
Das ist ein Premium-Feature. Da müsst ihr auf jeden Fall, Olli macht da so einen Premium-Telegram-Channel auf, wo ihr nur, wenn ihr reinkommt, wenn ihr auch einen NFT habt, den ich euch dann zuschicke. Vorher gibt es die Geschichte nicht.
Stimmt, das hatten wir mal, das könnten wir wieder machen. Aber ja, um das kurz zu erzählen, für die Leute, die wirklich interessiert sind, ich hatte eine sehr schöne Zeit in Mallorca, sogar zweimal, aber das erste Mal in Mallorca endete das Ganze am letzten Tag mit einer schönen Bootstour, die mittags anfing und abends endete. Und ich wollte noch einmal ins Wasser springen.
Nüchtern natürlich, total nüchtern. Nüchtern
und bin in diesem nüchternen Zustand abgerutscht und auf dem Rand des zum Glück weicheren Rips aufgekommen und habe mir leicht meinen Oberkiefer angebrochen, weil ein Zahn reingedonnert ist. Und dann habe ich zwei verloren. Die sind alle wieder drin. Und sind jetzt fixiert und das wächst alles gerade wieder schön zusammen. Es sieht gar nicht schlecht aus, aber das Ganze dauert auch so seine 6-8 Wochen, bis man genauer weiß, wie es diesen Zähnen geht.
Also lohnt auf jeden Fall mal den Videostream einzuschalten. Ich hätte auch fest damit gerechnet, dass du irgendwie so, hallo, ich bin Oliver Zimmer.
Gar keine Zähne vorne mehr, ne? Nein. So schlimm ist es nicht.
Okay, wir haben eine vollgepackte Folge und der liebe Sebastian wird uns etwas frühzeitiger verlassen, aber alles dabei von Figma, ChatGPT, Lunaring, Jupiter und so weiter und so fort. Daher lass uns starten, Männer.
Genau, lass uns erstmal mit einer Dings starten, das nämlich meine Frage ist. Wir haben nämlich bei Giant Swarm den ersten Kunden über ChatGPT gefunden, der in ChatGPT gefragt hat, was denn so Managed Service Provider, Managed Kubernetes Provider sind in Deutschland mit Sovereignty, mit Teams in Deutschland und so weiter und so fort. Und da waren wir eine der Möglichkeiten und dementsprechend gingen diese Gespräche los. Und das finde ich ganz spannend. Und ich weiß, dass der Sebastian mal ein bisschen drüber geredet hat und auch schon ein bisschen mehr Ahnung hat, was man da so tut. Und da jetzt noch Sebastian.
Bisschen mehr Ahnung ist übertrieben. Also das ganze Thema rangiert ja unter dem Begriff GEO für Generative Engine Optimization. Das ist der Nachfolger von SEO. Aber jetzt so ganz klassisch, wer gutes SEO macht, der macht auch automatisch gutes GEO. Also das ist, glaube ich, ein gutes Signaling, wenn du irgendwie bei Google auch schon gut vertreten bist oder in Suchmaschinen generell präsent bist. Und gefühlt gibt es aber jetzt gerade Startups wie Sand am Meer. Also das letzte Mal, als ich irgendwie getrackt habe, also es haben sich ein paar bei Expedite, das ist unser Investment-Vehicle, beworben, waren es, glaube ich, über 60 Firmen, die halt so, hey, bist du in Business und willst du wissen, ob du in ChatGPT vorkommst, dann gib mal hier deine Webseite ein, dann generieren die dir so einen Satz Prompts, mit denen du unter Umständen bei ChatGPT auftreten könntest und dann kannst du monitoren, wie du dich da verhältst, wie sich Konkurrenten verhalten und so weiter und so fort. Ich glaube, so die bekanntesten ist einmal Peak, PEEC.AI. Die wachsen gerade sehr stark, irgendwie, glaube ich, 2 Millionen ARR. Auch sehr zu erwähnen ist Findable.AI. Nicht Findable.AI. Ich muss die URL gleich nochmal raussuchen. Das ist vom Thomas Schranz aus Wien, das Ding. Und ich glaube, für alle, die mal das machen wollen, gibt es so ein paar Hacks, wo mir alle SEOs immer sagen, oh, das ist immer schon fast wie, also wie Black Hat SEO früher. Zum Beispiel, was immer ganz gut ist, ist, glaube ich, eine geupvotete Konversation auf Reddit zu haben, auf dem Subreddit zu haben. Das heißt irgendwie, wir haben das so naturally mal, weil für unsere ganze Cybersecurity, weil da viel über Firmware findet, irgendwie auf Firmware Development und Core Boot findet irgendwie auf Reddit statt. Gerade wenn so Sicherheitslücken irgendwie aufpoppen, dann werden die da immer stark kommuniziert. Und wenn dann jemand sagt so, hey, wollen wir nicht irgendwie auf Open Source wechseln, auf Coreboot wechseln, dann fällt da unser Name auch relativ schnell. Und ich glaube, mein letzter Stand ist, man braucht irgendwie so 7 bis 10 Upvotes auf Reddit. Dann wirst du quasi aufgepickt vom Algorithmus und mit den reingeschmissen, alle Sachen, die unter diesem Upvote-Threshold sind, sind halt quasi so ein bisschen so garbage, sind nicht relevant. Aber wenn halt das irgendwie, und das kann man ja wahrscheinlich dann manufacturen. Ich meine, 7 Leute auf Reddit mit genug Karma zu kriegen, dass die mal Däumchen hoch machen. Und dann gilt es natürlich, diese Formulierung sich zu überlegen, was könnten Leute denn ChatGPT fragen und die natürlich dann möglichst analog conversational zu halten, sodass du immer so ein Frage-Antwort-Spielchen hast. Das ist so ein bisschen wie, was man früher bei SEO, glaube ich, als Off-Page-SEO bezeichnet hätte, ne? Was kann
ja,
man so
das performt ja auch super. Also wir haben ja bei uns den Video-Chatbot 2016 erfunden und mussten ja eigentlich genau das machen, antizipieren, was die Leute eigentlich fragen werden, um damals eben noch die Videos vorzugenerieren. Heute kann das ja mit Large Language Model als Live-Video generiert werden. Aber diese Sachen performen im SEO super, ne? Weil die Leute heutzutage nicht mehr nach einem Wort suchen, sondern eben nach ganzen Sätzen suchen. Die haben durch Siri, Alexa und Co. ihr Suchverhalten umgestellt. Und das ist natürlich jetzt in den Large Language Modellen, die ja schlussendlich auch auf einen großen Index zugreifen, genau das Gleiche. Und wenn du dann optimierten Content auf Fragen Antworten hast, performst du immer viel besser.
Mhm. Und das Zweite, was man so on-page machen kann, ist viel, dass man vielleicht ganz unten auf die Seiten so ein bisschen FAQ-mäßig draufpackt, was heißt denn das eigentlich? Ne? Also irgendwie sich überlegt, vielleicht wenn man eine Landingpage über Technologien hat oder so, dass man vielleicht mal drunter schreibt, ist das jetzt irgendwie eine Make-or-Buy-Decision, die man irgendwie machen kann und dann die Antwort darunter, weil das ist, glaube ich, das, was viele so ChatGPT fragen. Und da kann man jetzt eine ganze Menge drumherum entwickeln. Ich glaube, man kann einfach mit Kunden sprechen und sagen, hey, pass auf, ihr habt uns ja gefunden. Also angenommen, ihr müsstet uns nochmal finden, was würdet ihr denn ChatGPT fragen? Was waren damals eure Fragestellungen? Und sein Content dahingehend einfach optimieren. Ja, das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Outlets noch. Ne? Ich glaube halt, wenn du auf Twitter dann irgendwie präsent bist, dann wirst du wahrscheinlich von Grok schneller gepickt und so weiter und so fort. Da gibt es dann Nebenkriegsschauplätze. Aber ich glaube, wenn man die drei Sachen, also generell gutes SEO machen und bei Google präsent sein, bei Reddit präsent sein und FAQs, conversational style seine Inhalte machen, dann ist man schon sehr gut aufgestellt.
Und wahrscheinlich ist dann wahrscheinlich bei uns einfach, dass wir nur mal 10 Jahre da sind, x Blogposts haben, alle Dokumentation ist online, Handbooks sind online und so weiter und so fort. Das ist halt schon einfach viel Content, der die richtigen Fragen stellt. Aber spannend. Um nicht zu lange aufzuhalten, erzähle ich dann eine ChatGPT-Geschichte. Wahrscheinlich kennt ihr alle The Career Ladder oder so. Ne? Ist einer von diesen riesen TikTok-Accounts, wo er in 2 Minuten versucht zu raten, was derjenige als Job hat. Was einfach heißt, du bleibst da 2 Minuten hängen, weil du aber wissen willst, was der verdammte Mensch auf der Ladder als Job hat. Und da habe ich jetzt einen Typen gefunden, der ein sehr lustiges Spiel spielt, gerade auf ChatGPT. Und komischerweise addictive. Er sagt halt ChatGPT, sag mir irgendeine random Number zwischen 0 und 999 und dann sagst du mir die nächste und er macht so eine Liste von 1 bis 20 und muss die einsortieren und muss halt alle 20 gefüllt haben in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, wenn ChatGPT 127 sagt und dann 360, dann muss er halt 127 packt er so geschätzt auf 5 und, ne, und macht so die Reihe und versucht das voll zu kriegen, bis ChatGPT eine Zahl sagt, die einfach, wo es keine Lücke mehr gibt, weil er einfach falsch sortiert hat. Und es ist hilarious, weil er versucht, ChatGPT zu sagen, jetzt sag mir, wenn ich das nächste Mal sage, nächste Zahl, sag mir bitte nur die Zahl. Okay. Nächste Zahl. Gut, dann sage ich dir jetzt die nächste Zahl. Du solltest mir doch nur die Zahl sagen. Ist auf jeden Fall zum Schieflachen. Also kommen einige Sachen, wo Leute so lustige kleine Spiele erfinden. Aber danke für den Tipp, Sebastian. Und ich muss leider noch eine Frage an Sebastian stellen, weil Sebastian war fasziniert von Figma. Und Figma ist an der Börse unmenschlich abgestraft worden, aber jetzt hat gerade Arc Wild Anteile gekauft. Warum bist du so, oder sogar ihr, ich habe ja keine Ahnung, ob Karl und Manuel auch Figma benutzen, warum seid ihr so fasziniert von Figma? Und ist das wirklich ein, also schlagen die Adobe, schlagen die nicht Adobe? Ist das das neue
also,
Modell?
Dass sie Adobe schlagen, also ich benutze einfach, seitdem ich Figma gibt, benutze ich schon lange keine Adobe-Produkte mehr. Dann ist es so ein bisschen, ich bin in meinem Leben sehr gut gefahren mit meiner persönlichen Investment-Theorie. Als wir irgendwie 2007 irgendwie unsere Agentur auf Mac umgestellt haben und ich einfach nur gedacht habe, okay, ich kaufe jetzt hier einfach für so 50.000 Euro MacBooks. Vielleicht sollte man sich auch mal einfach ein paar Apple-Aktien dazu gönnen. Das ist immer eigentlich ganz gut gelaufen und jetzt denke ich mir, okay, jetzt gibt es halt irgendwie Figma als Aktie, ne? Wir alle wissen, wie das Spiel funktioniert. Da sind jetzt ganz viele Investoren drin, für die es jetzt liquide geworden ist. Die wollen jetzt erstmal verkaufen. Das heißt, es muss runtergehen, weil die haben jetzt 10 Jahre lang darauf gewartet, dass sie ein IPO haben und verkaufen jetzt. Und das ist großer Verkaufsdruck. Du, Oliver, hattest ja auch so eine Grafik geteilt, wo auch irgendwie noch so, wo man auch die Investoren sehen kann, wie viele Anteile die noch haben, wo man auch sagt, also so ganz befreit davon, dass die Investoren da krass abverkaufen und es nochmal deutlicher runtergeht, ist jetzt nicht. Ja. Aber man kommt so langsam in Gefilde, wo man sagen könnte, wir schreiben Figma so einen großen monatlichen Scheck mit unseren ganzen Design-Jungs, die ja alle fleißig benutzen. Könnte man sich überlegen, ob man sich da vielleicht noch mal was gönnt. Das wird dafür sprechen. Dagegen spricht vielleicht so ein bisschen, also ich habe jetzt an vielen Stellen, benutze ich einfach wirklich schon AI-Tools, um UI-Prototyping zu machen. Und das ist so fortgeschritten, dass ich mich manchmal frage, ja, wofür brauche ich denn jetzt noch Figma? Also
hast du Figma Make schon ausprobiert?
Ja, klar, ich probiere die alle aus. Figma Make ist das Einzige, was da so ein bisschen dagegen macht. Aber ich glaube halt, dass so zum Beispiel, wenn jetzt in Claude direkt irgendwie, da habe ich ein sehr schönes Prompt irgendwie, um UI-Research zu machen, das ist noch ein bisschen besser als Figma Make.
Okay, also erstmal grundsätzlich, Olli, zu deiner Frage. Also bei uns ist es schon so, dass in der klassischen Printbearbeitung die Adobe-Produkte noch weit vorne sind, weil Figma ist einfach für digital vor allem gemacht. Ich weiß, kann man mit Canva und Figma und Co. auch alles machen, aber da ist Adobe schon nach wie vor weit vorne. Adobe hat, by the way, ihr bestes Quartal ever gerade gehabt. Also man glaubt es nicht, obwohl der Kurs immer noch relativ weit unten ist. Aber Figma ist halt eine Plattform, ne? Das heißt, eine SaaS, es ist erweiterbar, ne? Du kannst dich halt mit deinen Tools dran anknüpfen, das heißt, diese ganze Chain funktioniert halt super gut und Adobe holt jetzt gut auf, was jetzt so die AI-Sachen angeht, das ist schon so, aber diese Konnektivität ist dann, soweit ich weiß, nicht so stark gegeben und es passt halt einfach gerade in diesen Entwickler-Designer-Roundtrip wahnsinnig gut. Ja, also unsere Designer entwickeln ihre Designs in Figma bei Interactive Pioneers und die Entwickler haben einen Zugang mit einem Developer-Account und können sich dann in der gewünschten Sprache CSS oder was sie halt brauchen,
das ist schon nett.
Und sowas holen, genau. Außerdem werden die ganzen Sachen mit Komponenten angelegt. Das heißt, das kann Photoshop jetzt auch, aber du machst halt quasi einmal einen digitalen Style Guide, dann baust du UIs auf, die alle auf die gleichen Komponenten referenzieren. Wenn du die änderst, ändern sich alle Designs. Du machst auch direkt das ganze responsive Design da drin. Also das kann der Designer direkt.
Manuel, nicht am Mikro spielen.
Du atmest zu tief. Genau.
Finger weg.
Also das sind alles so Dinger, wo das einfach ins digitale Arbeiten einfach, das ist dafür gemacht worden. Ne? Und Adobe patcht jetzt eher nach an der Stelle, sind aber an anderen Stellen wieder vorne.
Okay.
Und die Investmentstrategie hab ich ähnlich. Also eat your own dog food, so war das. Ne? Aber die Strategie bei meinen Kunden, immer Aktien zu kaufen, ist bei Porsche nicht ganz auf.
Ja, ich kaufe mehr die Produkte, aber ich kann leider nicht genügend Adidas-Schuhe kaufen, dass der Aktienkurs sich bewegt. Dementsprechend geht das nicht.
Also, und
nur weil wir es eben gesagt haben, ja, Manuel?
Ja, nee, sag ruhig. Also kurz. Und
weil wir eben sagten.
Jetzt bist du dran.
Weil wir eben sagten, ne, Index hat noch 30%, kleiner Perkins 25%, Sequoia 15%, Greylock 14%. Also da sind doch unmenschlich viele Anteile bei so großen VCs. Das ist das Einzige, was. Aber ja, die werden gerade abverkauft und so, das geht gerade runter.
Da müssen wir eigentlich genau hingucken und analysieren, und da habe ich, glaube ich, keine Lust zu, in welchem Fonds die drin sind und wann die closen. Weil das ist, glaube ich, das, wo es dann so richtig rund geht.
Ne? Ja, genau. Manuel, du wolltest
ja was. Und also, ich wollte nur sagen, also ARK ist natürlich hier bekannt dafür, zu versuchen, The Dip zu kaufen. Ne? Manchmal klappt es, manchmal nicht. Die machen Value-Investing, die machen also Langzeit. Und Langzeit, ich glaube das schon auch, dass das halten wird. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass diese ganzen Tools durch AI komplett ersetzt werden, weil man irgendwann eben halt auch, das muss nachher funktionieren und das muss nicht nur eine Spielerei sein, sondern muss auch im Produktiveinsatz funktionieren. Ich bin da nicht. Wenn man jetzt aber die große Wette hat, was halb Silicon Valley gefühlt hat, zumindest alle, die irgendwie in AI investiert haben, das in 2 Jahren ist ja sowieso alles anders und SaaS braucht man nicht mehr und so weiter. Ich bin nicht aus dem Lager. Dann wäre es für ein Long-Term-Play eigentlich kein sinnvolles Investment. Es sei denn, und das glaube ich genauso wie Carlo, ist halt eine Plattform, wird sich mittelfristig durchsetzen und auch halten und die werden die AI-Sachen einfach selber integrieren. Und ja, die sind vielleicht jetzt gerade noch nicht gut oder nicht so gut wie andere, die werden aber besser und dann ist trotzdem der Plattformgedanke, der wird sich weiter halt tragen. Und das wird noch eine ganze Zeit gut gehen, beziehungsweise sehr gut gehen, glaube ich.
Glaube ich auch. So, bevor Sebastian uns verlassen muss, da war noch ein cooles Thema, glaube ich. OpenAI Jobs.
Ja, der gute Sam Altman hat OpenAI Jobs announced, vor ein paar Tagen schon, so als Rival zu LinkedIn. Und it got me thinking, weil wir ja auch im Employer-Markt so mit Ausbildung.de haben wir natürlich auch viel gemacht, haben da auch viel Erfahrung. Und ich weiß natürlich, die sind gerade alle dabei, irgendwie von irgendwelchen CVs Profile zu brechen. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Also fand es faszinierend, würde mich auch eure Meinung mal interessieren, warum sie das machen, weil es für mich so ein interessantes Sidequest ist. So, hey, wir wollen AGI. Okay, jetzt machen wir OpenAI-Jobs. Aber zurück zum Thema. Das Spannende ist eigentlich, wie viel OpenAI über mich weiß. Ja, was ich da alles schon so reingeschrieben habe. Beginn von irgendwelchen Coding-Tasks, wenn ich an irgendwelchen Projekten arbeite, kann ja nicht ziemlich genau sagen, was meine Fähigkeiten sind oder nicht. Ja, welche Programmiersprachen ich sehr gut kann, wo ich vielleicht wenig frage oder wo ich sehr hochkomplexe Sachen frage oder wo ich irgendwie so komplett Python-Nubi-mäßig so, wo ist denn hier der Doppel? Das ist
krass, ja, ne, mega Dimension. So. Ja.
Und, oder auch irgendwie hier, ich muss irgendwie eine unbequeme Nachricht an irgendwen schreiben, hilf mir mal die formulieren, hier sind 5 Bullet Points, kannst du die machen, oh, nee, das ist nicht irgendwie mir nett genug, kannst du es noch besser formulieren und so, also was sind meine Communication Skills? Also, aus, und vielleicht auch die Sachen, ja, irgendwie, die man, die so wirklich die engsten Geheimnisse, die man noch nicht mal deinem Psychiater irgendwie sagt.
Ich prognostiziere ein neues Bild, du lässt dein OpenAI, neues Jobprofil, du überlässt dein OpenAI-Profil für einen Monat so einem Typen, der das total pimpt mit schlauen Fragen, damit du ja, die besseren ja, Jobs ja, bekommst.
Geile Idee. und ja, also dieser Behavioral Fingerprint, den du dann in ChatGPT hast, ne, den kannst du natürlich auch dann, ne, wenn jetzt irgendjemand einen Mitarbeiter sucht, kannst du halt gucken, die ganzen Mitarbeiter, die ja auch alle schon ChatGPT benutzen, kannst du sagen, hier, das ist das Team, so ticken die, ja, finden wir mal Leute, die irgendwie dazu gut matchen würden. So, und das
schreibt das denen noch hin und packt den Ad einfach in deren ChatGPT, weil das ist deren persönliches ChatGPT und das
ja.
ist
Fuck, ey, ja.
Ja, spannend. Und es ist ja gerade announced zusammen mit den Certifications. Die haben ja jetzt gesagt, sie wollen irgendwie 30 Millionen Amerikaner mit AI-Certificates ausrüsten bis 2030 oder so. Machen da einen riesen Move schon mit Walmart und so weiter und so fort. Also das, ja, ist spannend, dass die, ist so die Frage, was alles an Produkte auf OpenAI später drauf kommt, ne? Oder was Firmen sind. Das ist eh die große Diskussion, die ich im Moment mit Leuten habe, die fragen, was sollen sie hier Firmi.dx 7 Millionen Firmenideen, musst jetzt sagen, das wird ein Feature von irgendwem, der ein kleines GPT baut und da irgendwie einen Bezahllink draufpackt und dann macht er damit $10,000 im Monat und du müsstest irgendwie 800.000 machen, wenn du eine Firma machen willst, aber am Ende ist es das Gleiche.
Ne? Also für mich ist da ein bisschen die Frage, wenn ihr jetzt OpenAI CEO wärt, würdet ihr in den Jobmarkt gehen und wenn ja, warum? Ich persönlich finde das ein bisschen früh, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da gibt es größere Märkte, aber vielleicht habt ihr oder eine spannendere Märkte, die auch langfristiger interessant sind. Vielleicht gibt es aber auch die Entwicklung hin, okay, ne, das Device, ne, Johnny Ive und so weiter, vielleicht sagen die, okay, wir brauchen sowieso persönliche Profile, deswegen macht das Sinn, da persönliche Profile aufzubauen und persönliche Profile sind Skills und so weiter. Ja, also es ist jetzt nicht für mich der ganz natürliche erste Play.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, also das passt ganz gut zu einer anderen Theorie, die ich habe. Überleg mal, die ganze neue Generation, die jetzt kommt, die mit OpenAI aufwachsen und ihren ganzen Job die ganze Zeit mit LLMs machen etc., die haben nie Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Ja, die wissen nicht, worauf es ankommt, wenn mal was schief läuft. Die können nicht wirklich reagieren, die können das Context Engineering nicht so gut machen wie einer, der das ohne AI gelernt hat. Demzufolge sind die Leute, die das noch gelernt haben und jetzt aber mit AI zusammenarbeiten, die eigentlich wertvollen Leute, die du jetzt brauchst. Also das Rennen musst du früh starten, meine Theorie.
Ich glaube,
weil die willst du jetzt haben.
Ich ganz provokant. Also mich hat es total gewundert, weil ich finde so den Jobmarkt, das ist irgendwie so hey, OpenAI macht AGI und dann so, ja komm, jetzt machen wir hier Jobmarkt. Wo ich mir denke so, hä, what, why? Aber das passt schon zusammen, weil guck mal, wenn du AGI auch nur, sagen wir mal, zu 50% schaffst oder irgendwie so, weißt du, so ist schon okay, aber es ist nicht so super geil, aber geht schon und du gehst in den Jobmarkt rein, dann könntest du in diesem Jobmarkt auch Leuten, die irgendwen suchen, immer anbieten und sagen, pass mal auf, wir haben hier einen Agenten, der kann das auch für dich machen. Ja, für Betrag X. Ja, du hast ja dann auch die Demand-Seite von den Leuten, die Jobs suchen. Und denen kannst du immer sagen, probier doch mal so einen AI-Mitarbeiter aus. Und du weißt...
Hör ich. Die andere Seite ist aber schon so, du sensibilisierst die Leute für das Thema Datenschutz. Wenn du jetzt anfängst, alles klar, wir machen jetzt Profile bei euch.
Wir hier gerade, wir tun das.
Ja, gut.
Ja.
Also, weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Leute zumindest in Europa da so richtig Bock drauf haben, dass die, OpenAI hat jetzt, glaube ich, nicht den besten Ruf, weil die einfach einen CEO haben.
Süß, Manuel. Ja. Ja, aber wir kriegen die ganzen Sachen eh nicht, genau. Ne?
Wir kriegen die ganzen Sachen hier im Büro, ja. Hier alle super Cybersecurity, alle Open Source, alle so und alle trotzdem ChatGPT.
Ja, die Leute sind gerade, ne? Apple hat announced ihre Kopfhörer mit Live Translation, wird es in Europa nicht geben.
Nicht in Europa.
Nicht in Europa. Ne? So. Es sind wieder genau diese Sachen. Wie du gesagt hast, das ist wahrscheinlich so ein Gesamtspiel. Scobelizer hat auf Twitter announced, dass er glaubt, dass OpenAI-Device wird Apple töten. Oder Apple-Probleme machen. Da sind wir mal alle sehr gespannt. Wir wissen nicht, was die noch für Sachen machen. Und die einzige Frage, die für mich spannend ist, sieht OpenAI halt einfach, dass diese ganzen Dinger einfach nur noch Features werden? Wenn du ein AGI-Dings hast, ist ein Job-Search einfach nur noch 3 Klicks und du hast einen Job-Search. Elon Musk hatte geschrieben, er baut jetzt MicroHard. Ne? Quasi Microsoft einmal in AI nachgebaut. Weil warum nicht? So ungefähr. Ne? Also, wie kompliziert kann Office nachbauen sein? Also, alles noch ein bisschen fraglich, aber die Frage ist halt wirklich, was ist denn wirklich noch eine Firma? Und was ist einfach nur ein Feature? Und das wird einfach, das wird auf jeden Fall ultra spannend. Aber wir
ich glaube, dass AGI übermorgen kommt, scheint nicht groß zu sein. Das können wir
uns mal noch einigen. Nein, so weit sind wir nicht. Da sind wir auch ein bisschen entspannter.
Genau, aber OpenAI scheint es auszudenken, sonst würden sie das Ding jetzt nicht mehr rausbringen. So. Ein Thema ist natürlich auch noch, was machen die Leute, wenn AGI da ist mit ihren Jobs und Co.? Das siehst du ja jetzt schon. Ne? Einige, die irgendwie so kleine Commodity-Dienstleistungen gemacht haben, sagen jetzt eher, ja, ich vermarkte jetzt besser mein Wissen, ich bin jetzt Berater oder so. Ne? Das heißt, da geht es auch wieder um People, dann geht es auch wieder um Menschen. Also ich glaube schon, dass das die richtigen Menschen, die Guten rauszufiltern, immer noch ein Asset bleiben wird.
Ich werde dann auch Berater. Burgerbrater.
Wir müssen einfach mehr grillen. Entschuldigung, Manuel, wir können auch Gemüse grillen. Geht auch. Habe ich sehr leckere Rezept.
Ich bin dabei. Ich brate alles.
Ich brate alles. Sehr gut. Das finde ich gut. Alles braten reicht mir. Aber wo wir bei dem AI-Thema sind, wir können natürlich mit den News weitermachen. Aber ja gut, machen wir mit den News. Wir sind ja ordentlich. Weil der liebe Carlo hat den Luna-Ring da reingebracht.
Genau.
Ich bin ja so hier, ne?
Oyura, Ora, oder?
Oyura, genau. 4 Jahre.
So, ich bin Rincon, 3 Jahre Rincon.
Ich zahle aber auch keine Subscription. Ne?
Okay, dann hast du noch den alten Deal.
Sonst hätte ich einen Oyura aufgenommen,
die Subscription hat mich halt genervt, deswegen habe ich den Rincon genommen. Der und jetzt nach 3 Jahren kackt langsam mit der Batterie ab, das heißt, ich guck mir nach einem neuen um. Wow, Deutsch klappt heute. Und Luna Ring 2 ist rausgekommen und verspricht eben Jura, Feature, Qualität auf ohne Abo-Niveau. Haben tatsächlich jetzt so ein Set von Features gesagt, die so die alle haben, ne? PVD, Titan, Legierung, wasserfest, kann man beim Schwimmen tragen. Am Ende des Tages für mich die Kauffeatures ist irgendwie Stressmanagement. Gut, was hilft's mir? Meine Frau wird jetzt wieder lachen. Jetzt weiß, dass du Stress hast und änderst ja sowieso nichts, okay. Hauttemperatursensor, Sauerstoffsensor und Beschleunigungssensor natürlich, sodass du am Ende des Tages ein bisschen Fitness-Tracking machen kannst, Stress und Schlafen. Also Schlafen und Stress ist so meine beiden Haupt-Use-Cases.
Aber du bist, wollte nur sagen, du bist ja so ein richtiger Daten-Nerd, ne? Wo würdest du denn sagen, macht der Ring etwas mit dir, wo du dann auch wirklich im Alltag dich verändert hast?
Kann ich ein Beispiel geben?
Nee, erst dieser ganze. Machen wir einander du mal, Olli. Hast du eins?
Ich habe ein klares Beispiel. Ich hatte dreimal eine Darmentzündung, Divertikulitis, hier so Taschen im Darm und so weiter, die sich entzünden, je nachdem, wenn man sich wieder überfrisst und zu viel Alkohol trinkt und zu viel grillt und so, ne? Wie im Full Circle. Und da hat mir der Oura-Ring in dem Sinne geholfen, dass. Wenn mein Magen anfängt zu rumoren, weißt du nicht, was es ist und so weiter und so fort. Magen fühlt sich ein bisschen komisch an. Gleichzeitig fängt aber eine Entzündung im Darm an. Und dein Oura-Ring sagt, heute Nacht Temperatur 0,3, 0,5 Grad höher. Nicht wirklich Temperatur, aber ist was falsch. Mischung aus 0,5 Grad höher und mein Magen fühlt sich komisch an, führt zu weniger Essen, Joghurt etc. ein bisschen auf den Magen achten, Darm achten, 3 Tage später vorbei. Seitdem nichts mehr gehabt. Also, ja, also da das sind diese kleinen Folge Dinger, die man so nutzen kann.
Also du spielst ja auf meine Quantified Self-Nerdigkeit an, können wir eine eigene Folge zu machen. Ich habe diverse Schlaftracker, also eine Matte unten drunter, die Uhr, den Ring und gucke halt wirklich, welcher jetzt am besten da performt. Da
ist der wo Ring du am besten auch, geschlafen hast.
Wo ich am besten geschlafen habe, okay. Nee, wo die matchen und wo nicht. Um zu gucken, wer ist am genauesten. Die Matte, Spoiler-Alarm, ist tatsächlich am besten. Das Problem ist, wir haben zu wenig Daten. Also du müsstest theoretisch wirklich, da gibt es von Withink tatsächlich auch ein Tool für, dein Pipi und dein Kaka und so weiter, müsstest alles organisieren. Und dann hängen halt so viele Sachen damit zusammen. Was hast du gegessen? Wie hast du geschlafen? Was hattest du für Stress? Und all das zusammenzubringen, um dann wirklich eine Schlussfolgerung zu ziehen, dass es mir jetzt besser oder schlechter geht, liegt genau da dran. Oder ich habe eine Unverträglichkeit von dem und dem. War in der Vergangenheit ein Problem, die Daten überhaupt verarbeiten zu können. Da kommen wir jetzt ja mit der aktuellen Rechenpower vielleicht auch hin. Sensorik ist noch so eingeschränkt. Das Pipi-Ding habe ich jetzt ausgerechnet nicht, aber ich überlege vielleicht Weihnachten oder so.
Der gute Mittelstrahlsensor.
Genau.
Ich kenne das nur so, also ich habe das auch mal eine Zeit lang mal ausprobiert und das hat ihm immer gesagt, dass man Schlafscheiße ist morgens. Und das hat mich dann immer noch mehr abgefuckt, wenn ich das wusste. So, und dann habe ich das irgendwann gelassen, weil mein Schlaf ist halt scheiße und dann ist das halt so.
Okay. Nee, also für mich ist wirklich so Gamification. Ich bin angespornt zu sagen, okay, ich gehe früher ins Bett, ich will einen besseren Score. Also nicht wegen dem Score, sondern wirklich, weil ich merke, mir geht es dann besser. Also unter 7 Stunden. Ich habe ja, wie du weißt, viele Jahre nur 4 Stunden geschlafen. Inzwischen, ich will meine 7 im Average.
Das wissen wir. Du hast auch eine komplette OM-Club-Party vergessen.
Apropos, sehen wir uns Dienstag? Nee, Mittwoch.
Mittwoch. Mittwoch Manuel, sehen Mittwoch. Wir uns. Also Carlo, Mittwoch, wir sehen uns hoffentlich. Carlo schläft bei mir, Manuel sehen wir. Om Club in Köln. Es ist die Demexco in Köln. Die Digital Marketing Expo. Die Demexco ist uns mittlerweile egal. Wir sind nicht mehr in dem Bereich. Ich muss da nicht mehr hin. Aber der Manuel macht die Om Club. Und da müssen wir hin. Das ist im Bootshaus, ja. Da habe ich einige Verbindungen zu. Der Sebastian ciao, muss gehen. Tschüss, Sebastian.
Ciao, Sebastian.
Vielen Dank für die Insights. Die Om-Club wird grandios wieder. Ist im Bootshaus, alle Säle offen. Gibt es wieder einen Autoscooter und so draußen?
Ich weiß gar nicht, was ich davon wir spoilern ja normalerweise gar nichts.
Gar nichts.
Es wird, wir sagen ja gar nicht, was da passiert, sondern das ist ja immer die Überraschung.
Ach so.
Also das Thema ist auf jeden Fall Never Grow Old.
Perfekt. Ich bin ja 19. Nein, 30. Seit den 10.
Genau, 30. Seit den 10. Genau. Und so ein bisschen ne, Neverland und so. Entführen wir alle in eine andere Welt und entsprechend wird das auch komplett durchdesignt sein. Das ist total cool eigentlich, weil das Team jetzt schon seit Monaten da quasi dran ist und da sich Sachen überlegt und können wir das machen. Und das wird wieder, ich glaube, das wird der erste Om-Club, der so an die alten Zeiten, so vor Corona erinnern wird. Wir haben so ein bisschen so eine Zwischenphase gehabt und das wird richtig geil.
Ja. Sehr gut.
Und wir haben auch tatsächlich einen richtigen, jetzt nochmal einen guten Act und so, also es wird gut.
Ich freue mich. Gut, alles klar, kleiner Exkurs. Gut, hacken wir die Nerd-News ab, würde ich sagen. Ich habe hier noch das Thema Supercomputer und zwar wahrscheinlich aber auch inzwischen schon alle mitbekommen. Letzte Woche hat im Forschungszentrum Jülich der erste europäische Exascale-Rechner irgendwie ist ans Netz gegangen.
Was heißt denn Exascale?
Ja, erwischt. Kann mal einer GPT gerade anschmeißen. Also auf jeden Fall ein Supercomputer, der 1 Trillion Rechenoperationen pro Sekunde brechen kann, ist Platz 4 in dieser Top 500 Superrechnerwelt, wobei man sagen muss, da sind diese Amazon, Googles und so nicht mit drin, committen sich da nicht in dieser Liste. Aber es soll innerhalb der Top 5 der energieeffizienteste Rechner sein.
Okay.
Tatsächlich haben sie 24.000 GH200 Grasshopper Superchips von Nvidia da reingeknallt. 500 Millionen hat der Spaß gekostet, 50% Bund, 50% Land. Und wow. Man rechnet damit, dass unter Volllast das Ding 18 Megawatt brauchen wird. Und jetzt ist natürlich die Fantasie, dass sie es dann auch noch schaffen, Gigafactory nach Jülich da zu holen oder nach NRW auf jeden Fall zu holen, weil da könnten die halt mega coole Sachen machen, dass es alles super gut zusammenpasst. Die Abwärme aus dem Rechenzentrum wird direkt zur Fernwärme, die da langläuft, sowieso für Aachen und Umgebung. Die E.ON ist es, glaube ich, hat da gerade die neuen Oberleitungen gemacht, die so viel aushalten können. Also wäre richtig geil für NRW, wenn das klappen würde. Da sind sie jetzt im Herbst in der Bewerbungsphase.
Ja, und richtig geil für Deutschland und Europa. Ich habe es gerade hier auch aufgemacht. Also klingt auf jeden Fall total spannend, finde ich. Also wir brauchen Rechensouveränität sozusagen. Ich finde es aber schon natürlich krass, ne, dass man dann wieder komplett abhängig ist von Nvidia. Ne? Also eine richtige Unabhängigkeit ist es eben halt nicht. Aber es ist zumindest ein Schritt. Und
das Gute ist, das Ding wird halt auch für die Forschung geöffnet. Ne? Also Startups und Forschung dürfen da drauf. Ich meine, wird ein bisschen bitter, wenn ein Hacker da drauf gehen, aber das müssen sie halt jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Aber Startups und so hatten vorher keine Chance gehabt. Man muss auch sagen, die Amis haben einfach mal viermal größere. Ist leider so. Aber immerhin. Also es ist schon größte Europas, ist schon eine Ansage.
Ja, und größte Europas in Deutschland, das ist auch cool. Bis jetzt hat es den Anschein gemacht, als ob Frankreich uns so ein bisschen den Rang abläuft, ne, mit Mistral auch und so. Da gab es ja auch das Announcement.
ASML genau. Hat in Mistral investiert, ne?
Ganz genau. Also finde ich ein großes Announcement letztendlich. 1,3 Milliarden oder so haben die da investiert. Ist schon fett. Und also das wäre ja total, das war ja kurz mal spekuliert worden, dass irgendwie Apple Mistral kauft oder irgendwie sowas. Ne? Also finde ich sehr gut, dass da zumindest was Unabhängiges noch ist, weil im KI-Bereich brauchen wir das. Ob das langfristig halten wird, who knows, ne? Weil da nochmal ganz andere Player, ganz anderes Geld nachher da läuft. Aber 1,3 Milliarden in Europa bleibend, das ist das schon mal super. Nutzt ihr
Thema für euch Mistral? Nee. Sollte
man wohl mal anfangen. Also ich nutze es ab und zu, aber ich nutze tatsächlich vor allem Gemini auch, weil ich da die Pro-Version habe und so über den Workspace. Also wenn ihr gute Erfahrungen macht, dann teilt das gerne auch mal mit Mistral. Ich bin da sehr willens auch und auch ein Stück weit leidensfähig, in europäische Technologie dann meine Zeit zu investieren und auch da so. Aber
wir hatten gerade den Digital-Summit in Aachen und da war das auch ein Riesenthema, dass es wahrscheinlich einen richtig guten Markt dafür geben wird, Alternativen aus Europa anzubieten. Der war Annie auf der Bühne, das ist ein Aachener Startup, die dann leider nach Köln gegangen sind. Die machen so alles, was man rund um Termine machen kann, also ne, Terminbuchung, Raumbuchung und so weiter. Und die sagten, dass die wahnsinnig viele Anfragen jetzt gerade haben von irgendwelchen Leuten, die einfach nur nach einer Alternative aus Europa gesucht haben. Ja, es gibt Konkurrenten in den Staaten, aber sowohl in den Staaten als auch eben in Europa ist das auch ein richtiger Marketing-Trick gerade. Was heißt Marketing-Trick? Also ne, das ist ja erstmal ein Commitment, aber das dann auch nach vorne zu stellen und genau darauf zu setzen und das dann auch so zu machen mit unseren europäischen Werten, da haben wir schon eine Chance. Also man merkt,
ja, das Sovereignty-Thema ist gerade groß, haben wir links und rechts. Gerade auch so interessantes ist Rüstungsindustrie etc., die halt einfach sagen, okay, wir müssen offensichtlich auf Open Source setzen und so weiter und so fort und wir müssen auf Europa setzen und wir müssen gucken, wie wir unsere Sovereignty dahin kriegen und was für Tools wir nutzen können und wie wir in Kontrolle bleiben. Das ist schon auf jeden Fall spannend und jetzt am Ende fragt man sich auch so ein bisschen, naja, am Ende können sie alle nicht ohne ASML. ASML baut die Maschinen, die Chips bauen. Setzt ASML jetzt am Ende einfach zwei von diesen Maschinen neben irgendwie bei Mistral ins Büro und sagt, baut die Chips halt selbst. Ne? Ich meine, ich glaube, Manuel, du hast reingepackt, irgendwie OpenAI hat irgendwie einen Deal mit Broadcom gemacht.
Ganz genau.
Da können wir vorher noch kurz mal, ne? Also Oracle ist gerade durch die Decke gegangen wieder, weil Oracle ja seinen komischen 300-Milliarden-Deal mit OpenAI für Rechenzentren gemacht hat, wie ich jetzt irgendwo gelesen habe. OpenAI kauft Chips, verkauft sie an Oracle, damit macht OpenAI wieder Umsatz. Oracle kann sie anders in die Bücher schreiben, kann sie dann über Subscription Revenue wieder. Das ist so ein bisschen so von wegen, keiner von euch ist so viel wert, wie ihr wert seid. Aber der liebe Larry Ellison ist jetzt der reichste Mensch auf Erden, deswegen. Weil irgendwie das Ding Monster nach oben geknallt ist, wieder als sie die letzten Zahlen announced haben und viel Profit haben. Ja. Also es ist einfach komplett pervers. Ich glaube, Larry Ellison war 100 Milliarden mehr wert an dem Tag und irgendwie Oracle 300 Milliarden, irgendwie sowas. Ne? Ist einfach komplett so The Gaga. Deswegen sind wir wieder bei diesen Chips, ne? Und da ist wirklich die Frage, wie kann Europa mehr nutzen, dass wir nun mal komischerweise die einzige Firma haben, die irgendwie Chips herstellen kann. Das ist mir immer noch schleierhaft. Verstehe ich auch immer noch nicht, warum das überhaupt der Fall ist.
Habt ihr von Black Semiconductor gehört?
Nee.
Nee, Black Semiconductor.
Die aus Aachen, ja. Ich habe da schon hab da einiges von gehört, aber die brauchen ja auch, ne? Die haben ja auch 228 Millionen, glaube ich, vom Bund sogar auch teilweise und so.
Genau. Und zwar, wenn die es schaffen, das wird alles verändern. Und zwar machen die auf Basis von Graphit Leiterverbindungen, mit denen die ganzen Chips untereinander verbinden können. Ja, weil derzeit läuft das ja so, du hast eine Maschine, dann kommt da ein Router und ein Kabel und noch ein Kabel und noch ein Rechner und noch ein Router und dann kommt die nächste Maschine. Und statt, dass die über so einen ineffizienten Weg miteinander verbunden werden, werden die direkt miteinander verbunden. Ja, und das läuft eben über quasi die kleinste Schicht, die man sich vorstellen kann, Graphit. Ein Atom-Ding, glaube ich. Das haben die wohl geknackt, rein wissenschaftlich. Haben jetzt 100 Leute hier in Aachen-Nord eingestellt, wollen noch 100 dieses Jahr irgendwie oder nächstes Jahr zusammenkriegen und bis 28, 29 in die Massenproduktion gehen. Wenn die das schaffen, kannst du einfach all die Rechenpower, die wir gerade haben, vervielfachen, weil du die ganzen Sachen miteinander stacken kannst.
Genau,
da also das ist eine andere Firma, die was Ähnliches macht. Aber ja, Manuel.
Die Innovation ist, glaube ich, dass es nicht mehr quasi elektrisch quasi leitet, sondern über Licht funktioniert, also quasi optisch. So, und das ist signifikant schneller. Und dafür, da haben sie dieses Graphit, was eigentlich zu ganz wenig gebraucht wird, so habe ich das zumindest verstanden, und was auf Atomebene tatsächlich funktioniert, haben sie 10 Jahre geforscht jetzt und ich glaube, 31 oder so wollen sie serienreif sein. Also es dauert auch noch ein bisschen, ne? Ist aber wirklich.
Wollen die Serienproduktion starten, wenn das klappt, aber vielleicht verzögert
oder so.
Aber das Schwierige ist, die printen das dann quasi und müssen mit einer Rolle diese ein atomdicke Schicht einmal hochnehmen, irgendwo anders hintun und wieder loslassen, ohne dass die zerbricht. Und das ist halt die Challenge an der ganzen Kiste.
Ja, crazy. Es ist wirklich total crazy. Ich finde es aber, also großartig, ne? Aachen, die hätten auch überall sonst wo halt sein können, sehen sich selber, zumindest habe ich das so von den Gründern verstanden, als europäisch ansässig und haben das sich entschieden, hier zu machen. Es wäre wahrscheinlich in anderen Regionen einfacher gewesen, sowas zu machen. Ich finde es aber toll. Also aber
das super, ist das super, Ding, super. Ne? Aachen verkauft sich so unter Markt. Ne? Siri kommt aus der Kackertstraße hier unten. Kein Schwein weiß das. Na, jetzt fängt mein Siri an, hier zu spinnen.
Aus der Wasstraße?
hier aus Aachen. Kackertstraße.
Kackertstraße. Kein Wunder, dass es niemand weiß. Das will niemand sagen. Ja, ich glaube, Cerebras oder sowas ist auch so ein bisschen, ist nicht ganz so weit. Ich muss mal gucken, ob es die sind oder jemand anderes. Die haben auch, die bauen quasi einen großen Chip mit 80 Computern drauf. Weil sie sagen dann, also, du baust die Verbindung zwischen den Computern nicht mehr.
Ja.
Beziehungsweise ist es wesentlich einfacher. Also da gibt es einige Sachen, die versuchen einfach da gerade irgendwas anderes zu bauen. Aber cool, dass wir irgend sowas sogar in Europa haben oder in Deutschland haben, das ist schon spannend. Und ja, Aachen, sehe ich immer mehr Investoren, die irgendwie Wildsachen in Aachen machen. Das wird irgendwie mehr. Es ist halt eine gute Uni und das müssen wir irgendwie ausnutzen. Deswegen relativ spannend. Ich packe den Link noch rein, habe ich gerade, Black Semiconductor. Auf jeden Fall sehr spannend. Und darüber hinaus hattest du aber noch reingepackt, hier dieses OpenAI baut seinen eigenen Chip.
Die genau,
also, bauen jetzt wirklich ihren eigenen, also weil ja eigentlich, sonst sagen ja alle, kommt keiner an OpenAI vorbei. An Nvidia.
Genau, und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem, also mit dem Anspruch von OpenAI. Deswegen bin ich so ein bisschen erstaunt, dass sie da Richtung Jobs jetzt gehen. Ich verstehe die Strategie da irgendwie gar nicht. Also der Wettlauf ist halt nicht mehr Smartphones, wer das geilere Smartphone, sondern es ist nur noch Compute. Wenn du Compute im Griff hast, dann kannst du schneller sein als die anderen. Und also es würde mich enorm wundern, wenn nicht auch Elon da irgendwie einsteigen würde zu irgendeinem Zeitpunkt. Weil das ist der Bottleneck im AI-Race, so wie sie es aktuell definieren. Also es gibt so ein paar, die wo jetzt auch über smarte Kombinationen von Algorithmen und so weiter irgendwie neue Wege gehen, genauso wie DeepSeek da damals auch einen signifikanten Sprung gemacht hatte, als es rauskam. Und das wird es auch geben, aber letztendlich ist das ein Compute-Rennen. Und wenn Nvidia auch die Auftragsbücher alle komplett voll hat, dann müssen die halt überlegen, ja, wo kriegen wir die denn her? Und ich finde das, prinzipiell smart, dass sie das versuchen, weil sie dann wirklich unabhängig werden. Das hat ja auch Apple gemacht, hat ja auch Google und so weiter gemacht mit verschiedenen Chips. Ob sie es wirklich schaffen oder ob sie sich da verheben, I don't know. Also wenn sie weiter die Kapitalakquise funktioniert und sie wirklich von den Saudis und Co. einfach das Geld halt reinziehen, dann kann OpenAI richtig was richtig Großes bauen. Da und auch tatsächlich den Full Stack nachher eben halt anbieten. Mhm.
Ja, da bin ich schwer gespannt. Ansonsten hast du ja Apple, Google hat ihre eigenen Chips und so weiter. Deswegen glauben relativ viele Leute, dass im Moment Google unterbewertet ist, aus dem einfachen Grund, weil du einfach bei Google feststellst, aber wenn Search und abgesplittet und so weiter und so fort. Aber die haben ihre eigenen Chips, die haben Gemini, die haben das Ewigkeiten schon gemacht, die haben uralt Startups mal gekauft, die da wieder wild Sachen machen mit irgendwie Molecule Folding und sonst was, ne? Also da ist einiges drin. Und was ich gerade noch, weil ich mich erinnert habe, ein Kollege hat das in unserem internen Chat gepostet, gibt jetzt ein Open Source Osaurus, ist ein Local LLM, das direkt die Apple Silicon nutzt. Da sind wir ja auch noch ein bisschen gespannt. Apple hat, fand ich lustig, hat jemand gesagt, Apple hat überhaupt bei ihrem Announcement von den neuen Telefonen überhaupt nicht über AI geredet.
Ja, unter der Prämisse, und die Prämisse fand ich gar nicht falsch.
Ja, genau. Nehmen wir das auch noch zum Abschluss. Weil die Prämisse fand ich ganz gut. Wenn das Ganze eh nur noch über AI geht und so weiter und so fort, dann sind schicke Devices wieder mehr en vogue. Du willst irgendein geiles Device haben. Und dann geht es um stabil und dünn und gut und so weiter und so fort. Und früher oder später kommen sie weiter mit AI und dann machen sie das local und dann sind wir wieder bei diesen Privacy-Spielen. Willst du wirklich am Ende, dass Google all deine Fotos hat und all deine Nachrichten sieht und alles über dich weiß und beten, dass da nichts gehackt wird? Auf der anderen Seite muss ich sagen, da sind genug Security-Experten dran, dass das nicht passiert. Aber das ist schon grundsätzlich spannend. Aber bringt uns zu den Apple-Devices, weil wir sind ja fast bei 45 Minuten. Und dann haben wir noch ein paar weitere Themen für in 2 Wochen. Aber ich habe ja damit gespielt, also mein Sohn hat ja ein GPT gebaut, was wir auf LinkedIn gepostet haben, was dir das Apple-Device ausredet. Was ich einfach eine sehr lustige Idee fand. Und der hat sich mittlerweile ein GPT gebaut, das ihm hilft, GPTs zu bauen. Da sagt er so, ich will ein GPT haben, dann stellt das dem 8 Fragen und so weiter und baut Research und gibt ihm am Ende irgendwie die Prompts und so weiter. Diese komischen 18-Jährigen machen mir Angst. Deswegen hat er das in 2 Stunden zusammengebastelt. Wirklich, sagst du, ich will das Ding haben, weil die Kamera ist so geil. Und dann erklärt das dir, ja, aber das 8-fach Zoom ist immer noch nur ein 5-fach Zoom und am Ende croppt es halt einfach noch mehr, weil es mehr Megapixel hat und die Megapixel sind aber kein größerer Chip, sondern einfach nur mehr Megapixel auf dem gleichen Chip, was bedeutet, du brauchst noch mehr Licht. Das heißt, deine Bilder auf Partys werden nicht besser und so, also super geil. Kleinigkeiten rausgefunden über Deep Research. Echt lustig. Aber was haltet ihr von den Geräten? Brauchen wir ein noch dünneres iPhone?
Also ich hab's, ich muss jetzt ein neues kaufen. Das war
schade. Ach, du tust mir so schrecklich leid.
Ja, ich muss immer eins abgeben, damit wir genug Testgeräte haben, weil Android-Testgeräte haben wir. Nee, aber für unsere App-Entwicklung fliegen ja dann immer die älteren Generationen mit, kriegen kein neues Update mehr, iOS 26. Ja, und dann fliegt wieder eins raus, also brauchen wir wieder ein neues und dann muss
musst du eins kaufen. Okay.
So, jetzt habe ich tatsächlich mit dem eher geliebäugelt, hatte gedacht, ja scheiße, wenn die Kamera, nur die eine Kamera da drin ist, ich versuche schon irgendwie, wir nutzen das wirklich teilweise bei Videoproduktion und dann habe ich aber geguckt, das 15 Pro, was ich jetzt habe, das ist schon ziemlich gut, das reicht für die Videoproduktion eigentlich vollkommen aus und für unterwegs haben wir da sowieso noch andere Kameras mit dabei, also warum nicht den Kompromiss eingehen mit der schlechteren Kamera, weil vor allem Gewicht finde ich wichtig und man wird ja nicht jünger, auch größeres Display, 2,3 zu 2,5 Zoll. Und dann hatte ich geguckt, naja gut, dann ist das dünnere ja auch leichter. Ja, Pustekuchen, das ist nur 20 Gramm leichter als das 15 Pro mit dem kleineren Display. Ja, hin und her gerissen, aber irgendeins muss ich holen, also 17
Pro. Aber dann muss ich sagen, für Videoproduktion, dann nimm das Pro, weil eine Sache, die ich sonst woanders gesehen habe, da sind so ein paar neue Features drin, die das wirklich zu einer Pro-Kamera machen. Du kannst dir so einen Zusatz kaufen und hast dementsprechend irgend so ein Sync-Ding zwischen Kameras, dass es genau weiß, welche Kamera da ist, voll voll 4K out, voll und also du hast so lauter so komische Dinger dann, die wirklich pro Level sind, die ansonsten auch keine Sau interessieren, weil keiner von uns muss mehrere Kameras in Sync halten und braucht einen Timecode da drauf und keine Ahnung, was für komische Sachen.
Also, das ist dein Job, nicht mir das auszureden.
Ja, ich weiß, eigentlich ist mein Job ja andersrum und es tut mir auch schrecklich leid. Du warst ja auch auf LinkedIn direkt sauer. Aber der, okay. Aber der Manuel ist ja eh raus, weil er nur Android benutzt.
Ja.
Fair enough. Gut so. Gute ja, aber Quote.
Das ist, und da sind wir, glaube ich, auch wieder zurück. Ich habe ja vor 2-3 Folgen war ich ja schon mal so ein bisschen kritisch mit Apple, weil die so irgendwie einfach keine Innovation mehr bringen. Also die Frage war ja, brauchen wir noch ein dünneres iPhone? Ich finde das relativ, also es passiert so viel auf dem ganzen Schlachtfeld der Technologie-Giganten. Ich finde das ziemlich dünn, was da jetzt rauskam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das,
ja,
also
ja, sehr dünn. Genau reinguckt, ist nicht. Da echt nicht viel.
Ja, es ist sehr eher, ne, Erich? Sehr dünn. Also luftig. Apple überzeugt mich da erstmal nicht. Es hat einen Anschein, es wird einfach teurer, die Hardware wird leicht besser und überall sonst wird total innovativ irgendwas gemacht. Trotzdem, die sind lange noch nicht verloren. Das ist zumindest meine Meinung.
Ich glaube, dass die im Hintergrund schon an Sachen arbeiten. Das ja. Werden einfach lange Zyklen sein. Wenn die wirklich was Neues bringen wollen, wenn die wirklich irgendwie den Pin oder die Brille oder was auch immer bringen, das sind Zyklen, da warten wir noch 2 Jahre drauf. Und dann kommen sie aber meistens direkt mit einer guten Lösung.
Ja, und am Ende ist es ja auch Pressure über Competition, so wie jetzt, ne? Spotify hat gerade Lossless announced. Nachdem sie ihre Preise erhöht haben, alle sich beschwert haben, gehe ich zu Apple Music. Ich muss zugeben, weil ich mir neue Boxen gekauft habe, die einfach krass gut sind. Da hörst du das Lossless wirklich klar und deutlich raus. Jetzt bleibe ich vielleicht doch bei Spotify. Ne? Ah. Also auch Apple braucht da ein bisschen Pressure.
Hm? Ja, krass. Krass, also auf jeden Fall, also Apple hat schon ne, die Verzahnung von Hardware, Software und auch Privatsphäre, das ist schon, wo für Apple steht. Und wenn die das hinkriegen, AI wirklich auf ein Device zu machen und so, wird das schon auf jeden Fall cool. Und dann ist das, weil, also was brauchen die Leute wirklich an crazy AI-Features? Die wollen sowas wie Nano-Bananas oder wie auch immer, ne? Sowas wollen die einfach haben, aber nicht, weil das halt sexy ist irgendwie, sondern die wollen mit einem Device, was eine gute UI, UX hat, wollen sie einfach sprechen, fragen, kreieren mir das und das und dass das halt gebaut ist. Die wollen, dass ein Video schnell automatisch zusammengeschnitten wird oder halt ähnliches. Ob das AI ist oder nicht, interessiert die ja gar nicht. Und wenn das auf dem Gerät funktioniert und nicht das neueste LLM da drunter hängt, sondern einfach was halt ordentliche Resultate bringt, dann ist das absolut in Ordnung und dann bleiben die Leute auch bei Apple.
Ja, 100%. Das heißt, Leute bleiben bei Apple, Leute bleiben bei uns. Liebe Leute, shared halt diesen Podcast.
AI-Use-Cases nicht vergessen, wir enden nicht.
Ach so, wir enden nicht ohne AI-Use-Cases, okay, gut.
Nein, auf keinen Fall. Manuel, jetzt musst du anfangen. Was nein. Ist dein aktueller
Use-Case? Oh nein, AI-Use-Case? Das sind meine. Ja, ich hab keine total neuen Use-Cases, aber ich habe tatsächlich einen sehr komplizierten Vertrag, habe ich mit AI jetzt ein Back and Forth gemacht. Ich habe unfassbar viel Kontext da reingepackt und das hat mir enorm viel Zeit und Geld, glaube ich, gespart. Und ich bin mit einer sehr, sehr guten Version nachher in anwaltliche Beratung gegangen. Und das war tatsächlich crazy. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aber wirklich auch, weil ich es genau haben wollte und es war ziemlich komplex, der ganze Sachverhalt, habe ich das mit Claude, ChatGPT und Gemini und habe die auch gegenseitig quasi dann, hey, der sagt das, die sagt das und so weiter. Und dann, das war ziemlich differenziert. Also an alle Anwälte, wenn jetzt jemand jetzt hören sollte, ich weiß nicht, was eure Zukunft ist, aber da war ChatGPT oder da war AI schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich will das nicht missen, dass da jemand nochmal drüber schaut, weil man das schon auch brauchen wird. Habe aber auch mit ein paar Gründern jetzt über nochmal diese Legal Use Case gesprochen und bin noch umso mehr nochmal fasziniert, dass da so viel gehen muss. Wahnsinn. Also nur, das war mein Aha-Erlebnis der letzten Wochen. Einfach wirklich sehr, sehr komplex.
Das und passt sehr schön zu meinem von gestern. Zu meinem von gestern. Ich habe mir ich muss aus diversen Gründen gerade ein Auto in Belgien verkaufen. Und habe gesagt, mach mir doch mal bitte einen Verkaufsvertrag in Belgien nach belgischem Recht auf Französisch und sag mir, wo ich mich wie danach melden muss, um das Auto von meiner Seite abzumelden und Versicherung zu kündigen und so weiter und so fort. Ne? Auch das ging Muss ich mit keinem Anwalt mehr reden, muss nicht irgendwo in der Gegend rumsuchen. Ja, muss ich noch ein bisschen aufpassen und ist halbwegs logisch, aber ist noch nicht der schlimmste Vertrag auf Erden. Dementsprechend alles gut. Aber ja, für solche Kleinigkeiten schon gut. Aber jetzt sind wir gespannt auf den großen Carlo.
Nein, also bei No Pressure. Ich muss sagen, mein Urlaubsagent, von dem ich eine letzte Mal erzählt habe, performt nicht so super gut. Also ich habe jetzt gebucht, aber tatsächlich das gebucht, was ich finden wollte und der Agent hat es nicht gefunden. Das war ein bisschen enttäuschend. Das gleiche gerade bei einem neuen Fernseher. Warum auch immer die Dinger nach 3 Jahren schon kaputt gehen. Mein Use Case tatsächlich habe da mitbekommen. Ich habe mein Aktienzoo von über 100 Aktien in 10 ETFs umstrukturiert mit neuen Annahmen. Also ich gehe von der Sektorrotation aus, die gerade stattfindet, wollte mich auf die Sektorrotation einstellen, dann aber nicht einfach wieder 100 Aktien verkaufen, 100 neue kaufen, sondern sagen, okay, mach das mal alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter und habe dann meine Annahmen halt gepromptet, habe mir dann entsprechende ETF-Vorschläge gegeben lassen, musste dann abgleichen, welche sind bei meinem Broker überhaupt verfügbar und hatte dann sehr viel Challenging gemacht. Ne? Ich habe euch viel geschickt, anderen Leuten viel geschickt, habe die Inputs auch wieder zum Teil reingenommen, zum Teil auch ganz bewusst verworfen, weil sie nicht meinen Theorien entsprechen und habe dann alles, was am Ende rauskam, nochmal dagegen checken lassen, was denn der Inhalt dieser ETFs ist. Also habe ich jetzt nicht versehentlich viel zu viel Amerika drin. Ne? Ich habe gesagt, ich will so um die 50% maximal kommen, was mit ETFs schon relativ schwer ist, wenn du auf Megatrends setzen möchtest. Oder ne, wie viel Doppelungen habe ich auch drin? Wie viel bin ich denn jetzt in Nvidia investiert, wenn ich diese 10 ETFs habe, umgerechnet in Summe und so weiter und so fort? Und bin mega happy, also tolles Ergebnis, aber Riesenfail. Die WKN-Nummern waren ständig falsch. Ich habe wirklich irgendwann im Stress die WKNs, die er mir gesagt hat, gekauft und dann kam raus, ich habe einen völlig anderen ETF gekauft. Ich dachte, kann ja nicht wahr sein. Und dann frage ich ihn nochmal, kannst du das bitte nochmal checken? Ich dachte, oh ja, hast recht, war die falsche. Und das ist bei 3 von 10 passiert. Das ist echt ein WKN. Ich meine, was kann man da falsch machen?
Das ist krass.
Ja. Das ist krass. Das ist wirklich krass.
Heißt, wir sind noch nicht so weit, dass wir dem einfach nur so vertrauen. Und das ist ein sehr schönes Ende. Denn ihr müsst alle dem hier zuhören, was wir hier sagen, damit ihr alle was lernt. Dementsprechend schickt dieses Video, diesen Podcast, diesen sonst was, bitte an alle Menschen, votet schön hoch, postet irgendwo in der Gegend rum, wie toll das ist. Sagt uns, wenn ihr zuhört, stellt uns Fragen, macht gerne Vorschläge, wir sind ja alle findbar, über was wir das nächste Mal reden sollten. Aber es war uns eine Freude und dementsprechend bedanke ich mich bei euch beide und würde hiermit diese Aufnahme stoppen.
Auf Wiedersehen, das war großartig.
Bitte da bleiben, dass es fertig hochlädt.